Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie heute gekommen sind. Wir hatten uns gestern mit einem Thema auseinandergesetzt, die meines Erachtens nach eine große Tragweite hat, weil uns alle Menschen betrifft. Man kann sehr häufig über viele Themen sprechen, die einige Menschen betreffen. Aber das Thema des Todes, das Thema Sünde und das Thema Verdammnis trifft uns alle, und so haben wir gestern das in der Bibel gelesen. Und ich möchte nochmal die Stelle lesen in Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5. Seite 184 der Lutherbibel, aber einige haben keine Lutherbibel und nicht alle haben die gleiche Edition, daher kann man nicht mit der Seite arbeiten. Römer Kapitel 5, Vers 17, Vers 18 und Vers 19. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, und da sagt die Bibel weiter, und wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Also hier wird das die Lösung des Problems angeboten, Jesus Christus. Und dann steht in Vers 18, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Und in Vers 19, denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das heißt, wir haben hier eine Darstellung von Paulus über die drei wichtigen Probleme, die uns als Menschen betreffen. Wenn wir über den Tod sprechen, sprechen wir auch über das Leid. Warum leiden so viele Menschen? Warum leiden unschuldige Kinder? Warum leiden, verhungern so viele Menschen weltweit? Wir müssen eine Antwort auf diese Probleme haben. Und so man dachte ab dem 18. Jahrhundert, dass wir als Menschen mit den Fortschritt alle diese Probleme in den Griff bekommen würden. Rousseau war der Erste, der meinte, dass der Mensch durch Erziehungsmaßnahmen korrigiert werden könnte. Jean-Jacques Rousseau, der bekannte Schweizer Philosoph, lebte am Wielersee. Er befasste sehr stark mit dem Problem, woher kommen die menschlichen oder die gesellschaftlichen Probleme? Und er kam zu einem Ergebnis, der genau das Gegenteil ist von dem, was in der Bibel steht. Er sagte, alle Menschen werden geboren gut, die Gesellschaft macht sie schlecht. Die Gesellschaft macht sie schlecht. Das heißt, die Gesellschaft ist schlecht. Aber alle Menschen sind gut, von Natur aus. Und selbstverständlich, man versuchte, gute Menschen zu erziehen. Karl Marx war einer, der geglaubt hat, dass durch die Erziehung möglich wäre, neue Menschen zu bekommen für die neue Gesellschaft. Und er schreibt in einem seiner Bücher, um die Welt zu verändern, braucht man neue Menschen. Lenin meinte, dass eigentlich Wissen ist Macht und der Mensch kann durch Wissen verändert werden, meinte er. Und wir haben der lange Versuch des Kommunismus, die Menschen durch Erziehung zu verändern, 90 Millionen Toten, und was ist aus dem Kommunismus geworden? Die Gesellschaft, die man gesucht hat, und man dachte, dass wenn man die entsprechende Architektur hätte, könnte man diese Gesellschaft verändern. Die Gesellschaft ließ sich nicht verändern. Und heute in Russland erlebt man, was passiert, wenn man 70 Jahre Gott abgelehnt hat und welche Probleme in der Gesellschaft vorhanden sind. Ne, das ist also vielleicht das beste Beispiel unserer Zeit. Nicht, dass diese Leute nicht versucht hätten, die Gesellschaft zu verändern. Man versuchte mit Gewaltmaßnahmen die Gesellschaft zu verändern. Die Theorie des Fortschritts hat praktisch ein Ende gefunden in den 70er Jahren. Heute in der Spiegel, es wird ein besonderer Artikel gewidmet der Geschichte der Bader-Meinhof-Gruppe. Es war die Zeit, als ich in Frankfurt war, als das Kaufhaus in Brand gesetzt worden ist, als Daniel Cohn-Bendit noch ein Revolutionär war und aus Frankreich ausgewiesen wurde und nach Frankfurt geschickt wurde. Und ich konnte sehen, als Daniel Cohn-Bendit von der Polizei weggetragen wurde, von 4 Polizisten, jeder ein Bein, die beiden Armen, wurde weggetragen. Ich war damals in eine Vorlesung bei Max Horkheimer in Frankfurt, einer der Gründer der Frankfurter Schule. Also das sind die Erinnerungen von der damaligen Zeit. Und selbstverständlich, damals dachte man, dass der Gewaltradikalismus, und so hat Cohn-Bendit ein Buch geschrieben, Gewaltkur gegen die alte Schwäche des Kommunismus. So war es. Linksradikalismus, Gewaltkur gegen die alte Schwäche des Kommunismus. Das heißt, man glaubte immer noch, Cohn-Bendit glaubte immer noch, dass es möglich wäre, durch eine strengere Diktatur die Welt zu verändern. Bis es schließlich man zu der Überzeugung kam, dass das kein gängiger Weg war. Und Daniel Cohn-Bendit ging über zu den Grünen und hat eine Distanz genommen zu diesem Linksradikalismus, was er propagierte. Interessant also, welche Folgen hat die Gesellschaft gemacht im 18., 19. und 20. Jahrhundert? Nur weil plötzlich jemand auf die Idee kam, dass der Mensch von Natur aus gut geboren ist und die Gesellschaft verdirbt ihn. Die Bibel sagt uns das Gegenteil. Die Bibel sagt, dass der Mensch von Natur aus schlecht ist und nur Gott die Fähigkeit hat, den Menschen zu verändern. Und deswegen wollen wir ein weiteres Kapitel vom Römer auch lesen, Römer Kapitel 7. In Römer Kapitel 7, wir werden konfrontiert mit einer Überlegung, dass der Apostel Paulus macht, die eigentlich uns auch alle betrifft. Wenn wir die ethischen Werte des Gesetzes Gottes betrachten, wir stimmen alle überein, dass die 10 Gebote maßgebend sind für unsere ethischen Werte. Wenn ich sage zum Beispiel, nicht töten, nicht lügen, nicht ehebrechen, selbstverständlich, die Welt würde glücklicher sein, wenn alle Menschen sich danach halten würden. Ne? Das Problem ist, können wir als Menschen uns verändern durch eigene Anstrengungen? Oder kann man durch den Diktat anderer Menschen Menschen verändern? Manchmal in den Gemeinden entstehen so kleine Diktaturen. Einige Gemeindeglieder wollen die anderen verändern. Man sagt, Moment mal, das, was du machst, ist falsch, du musst dich da und da und da und da verändern. Und selbstverständlich, der andere stimmt zu, ich musste mich verändern. Aber ich kann es nicht. Ne? Es ist nicht, dass ich nicht will, sondern dass ich nicht kann. Also vor einiger Zeit hatte ich in meinen Vorträgen zu Besuch einen Mann, der vertraulich mir sagte, ich bin Homosexueller und ich möchte nicht mehr Homosexueller sein. Was kann ich machen? Und ich habe ihm geantwortet, nichts. Selbst kannst du nichts machen. Das ist das Problem. Was kann ich machen? Das ist auch die Frage des reichen Jüngling. Was kann, soll ich machen, um das ewige Leben zu erreichen? Und Jesus sagte ihm, halte die Gebote. Warum sagte Jesus, halte die Gebote? Er hat nicht, sicherlich nicht erwartet, dass der reiche Jüngling sagte, das habe ich von meiner Kindheit aufgehalten. Hat der reiche Jüngling die Gebote gehalten? Das ist die Frage. Ne? Kann man die Gebote halten? Dass die Gebote gut sind, das steht außer Zweifel. Lesen wir Römer Kapitel 7, Vers 14 und 15. Römer Kapitel 7, Vers 14 und 15. Paulus sagt, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Und ich möchte die Frage stellen, tun wir immer das, was wir wollen? Gelingt uns immer zu tun das, was wir wollen? Ich möchte mit einem Beispiel das erläutern. Wir hatten jetzt die Olympischen Spiele in Peking und ich habe manche Athleten bewundert. Besonders die Leute, die in weniger als 10 Sekunden 100 Meter gelaufen sind. Es gab einige. Ne? Sowieso, wenn man eine Goldmedaille gewinnen musste, man musste ein Traumergebnis unter 10 Sekunden halten, sonst ging es nicht. Und ich habe mir überlegt, wenn ich mir diesen Teil anschaue, wo die Sprinter laufen, und ich schaue mich das 100 Mal, vielleicht schaffe ich auch, 100 Meter unter 10 Sekunden zu laufen. Kann ich? Und selbstverständlich mit diesem Übergewicht bestimmt nicht, mit dem Alter auch nicht und so weiter. Man kann also verschiedene Sachen aufzählen, die mir nicht erlauben, so zu laufen, wie ich gelernt habe. Und ich habe gesehen, die Leute können das. Warum kann ich das nicht? Und das ist, was Paulus uns sagt. Es ist nicht das Wissen der 10 Gebote, was mein Leben verändern. Das Gesetz ist gut. Wenn ich das Gesetz lese, ich finde es großartig. Wenn das deutsche Volk sich an das Gesetz Gottes halten würde, wir hätten ein Paradies auf Erden. Aber zu Beginn, wir haben ungefähr eine Scheidungsrate von etwa 45% von allen geschlossenen Ehen. Und das sind nur die Scheidungsraten. Wenn wir andere Bereiche sehen, die Anzahl der Polizisten, die am Anfang des 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts in Deutschland tätig waren, war ein Polizist alle 274 Einwohner. Und es wurden fast 90% von allen Verbrechen aufgeklärt. Gemäß einer Untersuchung, die vor kurzem veröffentlicht worden ist, jetzt gibt es einen Polizist alle 98 Einwohner. Und es werden nur 45% aller Verbrechen aufgeklärt. Das heißt, wir haben dreimal mehr Polizisten als am Anfang des 20. Jahrhunderts, aber die Verbrecherbekämpfung ist jedes Mal schwieriger geworden. Verstehen wir, das sind Tatsachen, das sind nicht Sachen des Glaubens. Deswegen, was Paulus mir hier sagt, ist nicht eine Sache des Glaubens, sondern ist eine Beobachtung, was er macht. Ne? Selbstverständlich, ich kann noch dazu zu meinem Glauben hinzufügen, aber ohne Paulus zu lesen, wenn ich nur die Zeitung lese, merke ich, das ist eine Wirklichkeit. Die Menschen kennen das Gesetz. Das Gesetz wird vorausgesetzt, es wird vorausgesetzt, dass alle Menschen das Gesetz kennen. Deswegen bekommen wir eine Strafe, wenn ich bei Rot fahre. In der Schweiz ist es ziemlich teuer. Wenn ich eine Sekunde länger brauche, um zu fahren, das heißt, mich hat sich das rote Licht erwischt, kostet 250 Franken. Und 30 Kilometer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit kostet 1500 Franken und Führerscheinentzug für 3 Monate. Also das Gesetz wird vorausgesetzt, dass alle Menschen es kennen. Warum gibt es so viele Gesetzübertretungen? Es ist nicht ein Problem, dass man es nicht weiß. Denn wir wissen, dass das Gesetz Gottes ist geistlich. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Und hier merken wir das Problem. Kann ein fleischliches Wesen ein geistliches Gesetz erfüllen? Kann. Und wir müssen gestehen, ein fleischliches Wesen kann nicht. Nicht wahr? Denn da, ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das tue ich, sagt Vers 15. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. Das Problem ist nicht das Gesetz. Das Problem bin ich. Verstehen wir? Das ist die Sache. Das heißt, ich bin nicht geeignet, um ein geistliches Gesetz zu erfüllen. Ich habe gar nicht die Fähigkeit dazu. So tue nicht, nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und hier kommen wir wieder zu diesem Begriff, was wir in Kapitel 5 gelesen haben. Wir hatten in Kapitel 5 gelesen, dass wir alle unter die Sünde sind, weil wir Nachkommen eines Menschen sind, Adam. Der hat uns eigentlich diesen sündigen Zustand überliefert oder gegeben oder mitgegeben. Und die Bibel sagt also ganz eindeutig, dass die Sünde wohnt in mir. Und diese Sünde, die in mir wohnt, rebelliert gegen Gottes Gesetz. Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, vergessen wir nicht, dass Paulus identifiziert dieses Mir mit dem Fleisch. Er spricht nicht von einer doppelten Natur des Menschen, sondern er spricht von einer einzigen Natur des Menschen. Und das ist auch eine Erkenntnis, zu dem man gekommen ist in der modernen Medizin, in der modernen Schmerztherapie. Man hat diese dualistische Vorstellung, dass der Mensch praktisch ein Körper und eine Seele hätte, beiseite gelassen, weil viele körperliche Probleme sich seelisch äußern. Der Mensch ist eine Einheit. Und deswegen Paulus sagt, in mir, das heißt in meinem Fleisch, nicht Gutes wohnen. Und dann sagt er, wohlen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das ist mein Problem. Sünde, Schmerz, Tod, Verdammnis. Das ist meine Wirklichkeit. Und das kann ich nicht ignorieren. Denn ich habe Lust am Gottes Gesetz nach den inwendigen Menschen. Das heißt, irgendwie zeigt mir, das Gottes Gesetz ist ganz gut. Ne? Irgendwie erkenne ich das. Ich kann es rationell erfassen. Ich kann auch von den Gefühlen her merken, dass dieses Gesetz für mich sehr gut wäre. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Das ist also die grundlegende Frage. Das heißt, Erziehung kann mich nicht erlösen von diesem Problem. Auch wenn ich das Gesetz studiere und studiere, ich studiere, es ist genauso, als ob ich 100-mal diesen Film der Olympiade schaue und versuche ich dabei, so gut zu sein wie diese Athleten. Es funktioniert nicht. Und auch wenn ich mich sehr anstrenge und ich versuche jetzt zu fasten und zu trainieren, bis ich Muskel bekomme und versuche zu laufen, ich muss gelegentlich meinen Reisepass schauen oder meinen Personalausweis und der sagt mir, du bist schon zu alt dafür. Verstehen wir, das ist unser Problem. Und dieses Problem muss man offen und klar aussprechen. Ist nicht, dass wir nicht wollen. Das Problem ist, dass wir allein nicht können. Das war das Problem von Adam. Als er merkte, dass er nackt war, er versuchte, sich Kleider zu verschaffen. Aber die Kleider, die er verwendete, waren nicht sehr haltbar. Es waren nur Blätter. Und selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass im Garten Eden alle Blätter grün waren, er dachte, ich nehme einige Blätter und die werden immer grün bleiben. Aber was passiert, wenn ich die Blätter vom Baum wegnehme? Verwelken. Das heißt, dieses Kleid, was sich Adam zurechtgezimmert hat, war sehr schnell verwelkt und deckte nicht mehr, was er decken wollte. Ne? Selbst durch unsere Anstrengungen können wir das nicht erreichen. Und deswegen, Paulus gibt uns auch die Lösung. Wir hatten schon in Kapitel 5 gelesen und wir finden die Lösung im Kapitel 8, Vers 1 und 2. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. In Christus Jesus sein. Oh, das ist aber noch eine schwierige Sache. Wie kann ich überhaupt in Christus Jesus sein? In Christus. Soweit ich informiert bin, er ist im Himmel. Wie kann ich so hoch springen, dass ich den Himmel erreiche? Weil ich muss in Jesus Christus. Keine Verdammnis für die, die in Christus sind, Jesus Christus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir haben schon in Bezug auf das Problem des Todes gelesen, gestern, dass die Bibel offeriert eine Auferstehung als Lösung für das Problem des Todes. Das heißt, die Bibel sagt nicht, dass wir nicht sterben werden, sondern die Bibel sagt, trotz Sterben gibt es die Hoffnung, dass Gott uns wieder zum Leben rufen kann. Ne? Das ist eigentlich, was wir genau untersuchen sollten. Nicht, dass die Bibel sagt, nein, also ihr werdet nicht sterben. Das hat Satan gesagt. Ja? Satan sagte zu Eva, als er sie betrogen hat, du darfst ruhig von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen, du wirst nicht sterben, sondern du wirst sein wie Gott und wissen, was gut und böses ist. Du wirst nicht sterben. Jesus sagt nicht, dass wir nicht sterben werden, sondern er sagt, dass er die Macht hat, uns das Leben wieder zu geben. Und wir hatten das gestern gelesen, als wir diskutiert haben um das Problem, wer die Schuld trägt, die Eva oder Adam. Wir kamen schließlich zu dem Ergebnis, dass Adam an allem schuld ist, nicht Eva, ne? Weil so steht in der Bibel. Ne? Wir haben hier auch gelesen, wie die Lösung allein in Jesus Christus zu finden ist. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 20 bis 23. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und dann sagt die Bibel, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, und wir haben gelesen, da im Römerbrief ist auch die Sünde und Verdammnis auch durch einen Menschen gekommen. Durch einen Menschen, der Tod gekommen ist, so kommt durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Haben wir gelesen, was hier steht? Durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Und dann sagt, denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. In Adam sterben alle Menschen. In Christus als Mensch werden alle lebendig gemacht. Das heißt, ich muss glauben, dass Jesus Christus und uns das Leben zu geben, Mensch werden musste. Ne, es ist interessant, diese Schlussfolgerung. Ne, weil in wem bekomme ich das Leben wieder? Durch einen Menschen, die Auferstehung der Toten. So steht in meiner Bibel. Ich weiß nicht, wie steht bei Ihnen. Steht so? Es ist gut, immer zu kontrollieren. Ne? Durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Das heißt, ich finde hier eine interessante Feststellung, dass Gott hat so uns Menschen geliebt, dass er Jesus Christus sandte. Und er sandte ihm wie ein Menschen. Er ist geografisch gesehen in einen Ort auf dieser Erde geboren und ist wie ein Mensch auch gestorben. Und deswegen es ist es nicht sonderlich, dass Paulus sagt, dass durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten kommt. Das Opfer Gottes war, dass Jesus Christus als Mensch geboren ist. Wir wollen das etwas weiterlesen. Wir hatten gelesen Römer 8. Römer 8 hatten wir gelesen, dass es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Wir haben noch nicht erklärt, wie Wie kann man in Jesus Christus sein? Ne? Das muss man noch lösen. Aber wenigstens wollen wir diese Grundsatzaussage festhalten. Um nicht verdammt zu sein, wie alle Menschen verdammt sind. Wie viele Einwohner hat Bonn jetzt? Also als es Bundeshauptstadt war, hatte etwa 300.000 Einwohner. Aber jetzt müssen einige weniger sein durch die Beamten, die weggezogen sind, oder? Nun, wenn ich fragen darf, wie viele Sünder gibt es in Bonn? Eine ganze Menge, ne? Und wie viele Todeskandidate gibt es in Bonn? Alle. Und wie viele Verdammte gibt es in Bonn? Auch alle, ne? Oder fast alle. Also Bonn ist eine verdammte Stadt. Aber das kann man von jeder Stadt dieser Welt sagen. Ne? Also es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Denn das Gesetz des Geistes, das lebendig macht, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde. Um Gesetz des Todes. Das heißt, das Gesetz des Todes lässt ein Mensch unter die Erde. Wenn jemand gestorben wird, er wird Staub. Und das ist eine Tatsache. Man kann ihn mumifizieren, wenn man aber diese Mumie ein bisschen schlägt, entsteht nur Staub. Die einzige Möglichkeit, dass die Mumie nicht auseinanderfällt, ist, dass man gar nichts macht. Und deswegen die heutigen Mumien, die ausgegraben worden sind, muss man die ganze Wickeltücher, wo sie gewickelt waren, erneuern und mit Materialien behandeln, damit sie nicht auseinanderfallen. Sonst werden sie Staub. Ich habe heute also sehr viel Sorge, große Sorge in dem Museum von Kairo durch den schlechten Zustand, in welchem sich die Mumien befinden. Weil selbstverständlich, die Mumien waren fast in eine sauerstofflose Atmosphäre. Ich habe erzählt gestern, dass Tutanchamon, eigentlich sind 7 Särge ineinander und im letzten Sarg war die Mumie von Tutanchamon. Das heißt, die Möglichkeit, dass Luft da kommt, ist sehr gering. Und daher die Möglichkeit, dass Mikroben oder anderen kommen und diese Mumie zersetzen, war gering, solange es alles geschlossen war. Aber die Archäologen plötzlich haben alle diese Sachen an Tageslicht gebracht. Und das Problem ist, dass die Mumien beginnen an zu zerfallen. Also Staub. Und das Problem ist, wie kann man diesen Prozess umkehren? Deswegen das Gesetz eines Toten verlangt, dass diesen Toten verwest und zum Staub wird. Aber das Gesetz des Geistes, das lebendig macht in Jesus Christus, kann ein Tote wieder zum Leben bringen. Das ist eigentlich die Idee, was wir hier finden. Und dieses Gesetz der Sünde zwingt mich zu sündigen. Aber das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, kann mich von diesem Gesetz der Sünde befreien. Das heißt, ich bin nicht gezwungen zu sündigen. Ich kann frei werden von diesem Gesetz. Das bedeutet nicht, dass ich niemals mehr fallen werde, sondern ich bleibe nicht gefangen dieses Gesetzes. Das ist eigentlich, was Paulus mir sagen möchte. Und das erklärt er im nächsten Vers, Vers 3, Kapitel 8, Vers 3. Dem, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, Das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um die Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Und das ist nur möglich, wenn ich in Jesus Christus bin. Verstehen wir, das funktioniert nicht anders. Das heißt, ich kann meine Probleme, die ich von Adam ererbt habe, nicht lösen. Ich kann mir das Leben nicht wiedergeben, auch wenn ich mich sehr anstrenge. Auch wenn ich versuche, so gesund wie möglich zu machen. Ich habe nichts gegen gesund leben. Man soll versuchen, gesund zu leben. Ich kann vielleicht mein Leben ein paar Jährchen verlängern. Aber danach werde ich sowieso sterben. Ne? Vielleicht werden die Maden gesünderes Fleisch haben zu fressen, weil ich gesund gelebt habe. Aber ich werde trotzdem sterben. Das heißt, ich kann dieses Problem nicht lösen. Das Problem der Sünde kann ich auch allein nicht lösen. Und wenn ich über mich ein Verdammungsurteil hängt, kann ich auch dieses Verdammungsurteil nicht einfach sagen, ich lasse ihn beiseite. Ne? Diese Verdammung, unter diesem Verdammungsurteil leidet die ganze Menschheit, nicht nur die Stadt Bonn. Das heißt, wie bewirkt Gott, dass ich in Jesus Christus bin? Oder wie kann ich in Jesus Christus sein? Das ist die grundlegende Frage. Welche Antwort gibt die Bibel auf diese Frage? Und das werden wir die nächste Stunde untersuchen. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Ich habe etwas eine kürzere Stunde genommen, weil jetzt kommen wir in harte Kost. Und da muss man sich konzentrieren und genau lesen, was geschrieben steht, weil so kann man eine Lösung auf die aufgeworfenen Fragen finden. Ich glaube, es ist noch nicht so weit. Jetzt, auch wenn wir es hier als gut finden, dass wir durch eigene Leistungen das nicht können. Es ist ein Naturproblem. Es ist ein Problem, das unsere Beschaffenheit als Menschen dazu gehört, dass wir nicht in der Lage sind, ein Gesetz zu erfüllen, das geistlich ist, weil wir fleischlich sind. Und es gibt aber eine einzige Möglichkeit, sich von diesem Verdammungsurteil zu befreien, und auch vom Gesetz der Sünde und vom Gesetz des Todes zu befreien. Und wir haben gesagt, dass die Lösung, was der Apostel Paulus anbietet, ist in Jesus Christus sein. Und hier muss man eine Unterscheidung machen zwischen zu glauben an die Existenz Jesus Christus und in Jesus Christus sein. Verstehen wir, wenn wir unseren in unserer Kultur leben, in Europa, es ist eine historische Tatsache, dass die Leute glauben an die historische Existenz Jesus Christus. Die Leute, die an die Existenz Jesus Christus zweifeln, historische Existenz Jesus Christus zweifeln, ist sehr gering. Besonders hier in der Bundesrepublik haben wir sehr viele Kirchensteuerzahler. Und diese, ich glaube, 86% der Bevölkerung zahlt immer noch Kirchensteuer, muss wenigstens glauben, dass Jesus Christus geboren ist und alle Jahre wieder kommt. Ne? Die Leute singen wenigstens zu Weihnachten. Es ist eine Besinnungszeit. Und die Geschäfte freuen sich, weil alle Jahre wieder kommt das Weihnachtsgeschäft. Ne? Nicht nur das Christuskind, sondern das Weihnachtsgeschäft. Das freut die Geschäfte. Und auch die Geschäfte werden christlich. Ne? So ist sozusagen die Sitte des Landes. Das heißt aber, an den historischen Jesus Christus allein zu glauben, bedeutet nicht, dass ich in Jesus Christus sagen kann. Das heißt, ist keine Garantie der Erlösung. Zum Beispiel, ich glaube auch an die Existenz des historischen Adolf Hitlers. Glauben Sie auch an die Existenz von Adolf Hitler? Historische Existenz, hat existiert oder hat nicht existiert? Verstehen Sie? Aber die historische Existenz von Adolf Hitler nützt mir als Kultur wohl. Ich habe sogar Mein Kampf gelesen. Ne? Als Kultur, es ist interessant, das gelesen zu haben. Ich habe auch die Werke von Lenin gelesen und einige Werke von Karl Marx gelesen. Und daher, ich habe keinen Zweifel an die historische Existenz von Karl Marx und von Lenin auch. Aber verstehen wir, das bedeutet nicht, in Karl Marx zu sein oder in Lenin zu sein. Man möchte sowieso nicht bei Lenin sein. Der ist ausgestellt so in Moskau am Roten Platz, mumifiziert, und die Russen haben immer Schwierigkeit, die Mumie aufrecht zu erhalten. Man vermutet seit längerer Zeit, dass die Verwesungszustand von der Leichnam von Lenin immer fortschreitet, und man weiß es nicht. Einige meinen, dass es nur eine Wachsmaske ist, die da ist. Weil interessanterweise scheint, dass Lenin immer noch ein bisschen Übergewicht hat, und die Mumien haben kein Übergewicht, bekanntlich. Und daher, einige sagen, dass es ein Rätsel ist, was dort ausgestellt ist. Also solange man das nicht untersuchen kann, kann man nur Vermutungen anstellen. Aber verstehen Sie, an die historische Existenz von etwas zu glauben oder zu wissen, ist keine Garantie, dass diese historische Existenz für mich eine Bedeutung hat. Aber hier sagt die Bibel, ich muss in Jesus Christus sein. In. Und das ist eine Sache, die ich mir schwer vorstellen kann. Wie kann ich in Jesus Christus sein? Und um eine Antwort auf dieses Problem zu finden, muss man Römer 6 lesen. Können Sie sich erinnern, wir hatten das Problem fokussiert in Römer 5. In Römer 5 hatten wir gesagt, dass der Mensch leidet, weil er unter Verdammungsurteil steht. Der Mensch leidet, weil er sterben muss. Und Adam, durch einen Menschen sind wir alle sterblich, und durch einen Menschen sind wir alle Sünder geworden. In Römer 8 hatten wir gelesen, dass es keine Verdammnis ist für die, die in Christus Jesus sind, weil Christus kann mich, also erstens kein Verdammnis, dieses Verdammungsurteil ist weg. Zweitens, ich werde befreit vom Gesetz der Sünde, und ich werde befreit von das Gesetz des Todes, der mir unter die Erde festhält. Unter diesen beiden Gesetzen, von diesen beiden Gesetzen werde ich durch Jesus Christus befreit, wenn ich in Christus bin. Und im Kapitel 6 ist die Antwort, wie ich in Christus Jesus sein kann.
Wir lesen Kapitel 6, Vers 3 und folgende. Hier steht, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Ist interessant, die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus getötet worden ist, dass er begraben worden ist, dass er aber am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Und wenn ich mich taufen lasse, werde ich dann mit Jesus Christus begraben in der Taufe, nicht wahr? Mit Jesus Christus begraben in seinem Tod. Ich werde in seinem Tod getauft, damit ich mit ihm zu einem neuen Leben aufstehen kann. In Römer Kapitel 4, Vers 25, es wird uns wieder eine weitere Information gegeben, Römer Kapitel 4, Vers 25, und da steht, welche ist um unsere Sünde willen dahingegeben, um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Das heißt, der Jesus Christus ist gestorben wegen unserer Sünden. Aber wegen unserer Rechtfertigung von den Sünden ist auferweckt. Verstehen wir? Das heißt, in der Taufe es geschieht eine Identifizierung zwischen mir und Jesus Christus. Durch die Taufe nehme ich das Opfer, was Jesus vollbracht hat, für mich in Anspruch. Interessant festzustellen, dass die Bibel, und die Bibel sagt so, Johannes Kapitel 3, Vers 16, Johannes Kapitel 3, Vers 16, einer der bekanntesten Texte der Bibel, Johannes 3, 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und wie bezeuge ich, dass ich an Jesus Christus glaube? Indem ich mich taufen lasse. Das ist meine Bezeugung. Ich bezeuge, dass der Tod Jesu Christi für mich wirksam ist. Dass die Auferstehung Jesu Christi für mich wirksam ist. Und das kann selbstverständlich kein Kind bezeugen. Kann ein Kind glauben vor der Taufe. Ich habe mich immer diese Frage gestellt und genau beobachtet. Und ich habe meine Kinder beobachtet. Also meine Frau ist gläubig und ich war auch gläubig. Und wir hatten Kinder gehabt. Aber als ich meine Kinder schaute, habe ich festgestellt, dass meine Kinder ungläubig sind. Warum? Zum Beispiel, wir hatten die Gewohnheit, immer bevor wir gegessen haben, die Hände zu falten und Gott zu danken. Aber die Kinder, das Einzige, was sie gemacht haben, ist, den Mund hin und her zu bewegen und zur Mutterbrust gegriffen, ohne vorher zu beten. Also ich musste rückschließen, meine Kinder sind ungläubig. Ja oder nein? Sind Kinder gläubig? Das Einzige, was sie glauben, ist, wenn sie eine Brust sehen. Was anderes glauben sie nicht. Wir erziehen sie zum Glauben dann. Verstehen wir? Aber wenn ein Kind geboren ist, ist von Natur aus ungläubig. Deswegen die Kinder, die in Saudi-Arabien geboren werden, sind Moslems. Und die Kinder, die in Deutschland geboren werden, werden gewöhnlich mehrheitlich Kirchensteuerzahler. Ja, ist das nicht so? Weil man als Kind getauft worden ist, ist man verdammt, Kirchensteuer zu zahlen in alle Ewigkeit. Also bis man stirbt. Ne? So ist so ungefähr die Sache. Aber wer hat die Entscheidung getroffen? Die Eltern. Ne? Wurde ich als Kind gefragt, ob ich gläubig sein wollte, ob ich Christus annehme? Hat man mich gefragt, willst du in Christus sein? Willst du, dass Christus dich rettet? Nein. Man hat die Kinder nur ohne viel Fragen getauft. Und selbstverständlich, als Kind hat man ein bisschen protestiert, wenn man das kalte Wasser spürte. Aber danach, die Mutter hat uns getröstet und war alles in Ordnung. Und später wurde uns erzählt, du bist getauft. Aber die Bibel sagt, dass die Menschen, die erlöst werden, müssen zuerst glauben. Und es gibt noch einen Text, ein interessanter Text, wo Jesus Christus selbst das sagt. In Markus Evangelium Kapitel 16, Vers 15 und 16. Hier sagt Jesus Christus wie folgt, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Markus Kapitel 16, Vers 15 und 16. Markus Kapitel 16, Vers 15 und 16. Ne? Geh hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Aber um das Evangelium zu predigen, muss ich wenigstens Zuhörer haben. Kann man Kinder das Evangelium predigen? Kann man. Predigen schon. Ob sie verstehen, was ich ihnen sage. Und glauben, das ist die zweite Feststellung. Kinder glauben nicht, weil sie nicht verstehen, was ich ihnen erzähle. Deswegen, liebe Freunde, liebe Geschwister, die Voraussetzung für die Taufe ist, gehört zu haben, das Evangelium und zu glauben. Zwei Voraussetzungen. Und selbstverständlich, die Voraussetzung, damit die Erlösung Jesu Christi für mich wirksam sein kann, ist, dass ich eine gemeinsame Erfahrung mit Jesus Christus machen muss durch die Taufe. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn wir zurückkommen zu Römer Kapitel 6, da wo wir gelesen haben, wir finden weitere Aussagen des Apostel Paulus in Bezug auf diese Handlung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesbezüglich informiert sind. Weil wenigstens können wir nicht sagen, ich habe es nicht gewusst. Vers, Kapitel 6, Vers 5. Römer 6, Vers 5. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, hatten wir gelesen, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werden, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Das ist interessant. Ich habe mich immer die Frage gestellt, welcher Unterschied gibt es zwischen einem Mensch vor der Taufe und nach der Taufe? Und ich bin zu einer Schlussfolgerung gekommen, dass vor der Taufe war noch nicht nass und nach der Taufe ist ganz nass. Das, wenn man äußerlich betrachtet, es ist der gleiche Mensch. Ich habe ihn unter das Wasser getan und habe ihn aus dem Wasser herausgeholt. Und in Wirklichkeit, ich habe nicht eine Änderung gesehen. Und wenn ich ihn biologisch untersuchen lasse von einem Arzt vor der Taufe und nach der Taufe, wird mir sagen, dass er aus den gleichen Materialien besteht. Aber Paulus sagt mir, das ist eigentlich ein Irrtum. Ich habe den alten Menschen begraben unter der Voraussetzung, dass der Mensch glaubt, dass er von Gott wiedergeboren wird. Verstehen wir? Die Taufe an sich verändert nichts. Es sei denn, dass ich zuvor geglaubt habe, dass dadurch Gott mich verändern kann. Als die Sünde auf diese Welt kam, in Wirklichkeit, es hat sich anscheinend in Adam und Eva nicht verändert. Sie waren Gott ungehorsam. Sie haben von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, einige meinen, es wäre ein Apfel, lassen wir es als Apfel, deswegen esse ich keinen Apfelkuchen seit längerer Zeit, vorsichtshalber. Also doch, mir schmeckt Apfelkuchen. Ich darf nicht essen, aber gelegentlich, man isst doch ein Stückchen. Also den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen war an sich nicht giftig. Aber Gott hatte gesagt, an dem Tag, an dem du davon issest, wirst du des Todes sterben. Und vergingen viele Jahre und Adam und Eva starben nicht. Sie bekamen Kinder, Enkelkinder, Urenkel, Ururenkel und sie sind nicht gestorben. Bis ein Tag war der Tod da. Sie hatten schon lange gewartet, bis sie starben. Gemäß der Bibel einige hundert Jahre, ne? Aber einmal kam doch der Tod. Und die Kinder starben auch. Worin bestand der Unterschied? Gehorsam gegen Gott, ungehorsam gegen Gott. Und verstehen wir, in Bezug auf die Taufe ist genau das Gleiche, aber in umgekehrtem Sinne. Die Bibel sagt mir, dass Gott sagt, dass Christus gesagt hat, dass der Mensch, wenn er glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und das Problem, glaube ich Jesus Christus oder glaube ich ihm nicht, ist die gleiche Vertrauensfrage, nur in umgekehrtem Sinne. Es ist interessant, ohne dem kann ich nicht hoffen, dass ich das Gesetz erfüllen kann. Ohne dem kann ich nicht hoffen, dass dieses Verdammungsurteil von mir weg ist. Ohne dem kann ich nicht hoffen, dass ich auferstehen kann, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das heißt, die Taufe macht den Unterschied, aber die Taufe im Glauben
dass Jesus Christus aus mir etwas anders machen kann, obwohl ich das physisch nicht feststellen kann. Wenn ich lese in Johannesevangelium, Kapitel 3, den gleichen Kapitel, was wir gelesen haben, Vers 17 und Vers 18, Johannes Kapitel 3, Vers 17 und 18, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Verstehen wir, das heißt, das Problem ist, dass was die Bibel, was Gott oder was Christus von mir verlangt, ist, dass ich eine Entscheidung zum Glauben treffe. Ne? Glaube ist nicht etwas, was einige Menschen bekommen und andere nicht, sondern ich werde vor eine Wahl gesetzt. Ich muss entscheiden, ob ich das Leben, was Gott anbietet, will oder nicht will. Eine Entscheidung treffen. Ne? Es ist nicht eine Sache nur der Annahme. Es ist nicht eine Vermutung. Es ist nicht, ich habe vor kurzem, bin ich in ein Geschäft gegangen, habe ich einen Spiegel, der Spiegel von heute gekauft, wo ein interessanter Artikel war. Gestern wurde Steinmeier gekürt als möglichen Kandidat der SPD und ich wollte lesen, was der Spiegel darüber meint, nicht wahr? Und ich habe gesehen am Vorbeigehen, dass Mittwochlotto 8 Millionen Euro verspricht. Aber die Möglichkeit, dass man dieses 8 Millionen Lotto bekommt, ist eine Möglichkeit in 22.700 und so und so viel Millionen. Nur eine Möglichkeit in fast 23 Millionen. Das heißt, welche Möglichkeit habe ich, dass ich die 8 Millionen Euro gewinnen, wenn ich gespielt hätte? 0,000002. Ich muss dies total anders sehen. Da weiß ich, welche Möglichkeit besteht, dass ich doch die 6 richtige habe. Dagegen, die Bibel sagt mir, dass die Sache anders ist. Ich kann entscheiden zu glauben. Und ich kann auch entscheiden, nicht zu glauben. Darin habe ich völlige Freiheit. Ist der einzige Abschnitt des Lebens, wo ich meine Freiheit walten lassen kann. Gott zwingt mich nicht, auf das ewige Leben zu haben. Er bietet es mir an. Und ich muss entscheiden, ob ich das will oder nicht will. Und im Johannesevangelium, den gleichen Kapitel, Kapitel 3, Vers 1 bis 5 erzählt uns die Geschichte eines Mannes mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Und dieser Nikodemus kam zu Jesus bei Nacht und er gab seinen Glauben zum Ausdruck. Meister, sagt Nikodemus, Vers 2, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Du bist ein Lehrer. Du bist ein Rabbi. Nicht du bist der Messias, sondern du bist ein Lehrer. Und verstehen wir den Unterschied? Die Juden
haben geglaubt im Allgemeinen, dass Jesus Christus unter Umständen ein Prophet wäre. Die Moslems glauben direkt, dass Jesus Christus ein Prophet ist. Also nicht, dass man sagen kann, die Moslems glauben nicht an Jesus Christus. An das Wort Christus glauben sie nicht. Sie sagen Isa Meschia. Ne? Isa oder Isa Meschia. Also Isa ist Jesus, Meschia, Messias, ist übersetzt auf Griechisch Christus. Ne? Und in der dritten Sure des Korans, es wird ausdrücklich gesagt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn von Miriam, Maria. Ne? Also das kann man nicht den Moslems sagen, dass sie nicht an Jesus der Messias glauben. Selbstverständlich glauben sie. Aber sie glauben nur, dass er ein Prophet war. Und selbstverständlich, Jesus war auch Prophet. In diesem Sinne, was die Moslem glauben, sie ist auch richtig. Aber das Problem ist, dass ich muss glauben, dass Jesus Christus etwas mehr als ein Prophet war und etwas mehr als ein Lehrer war. Und Jesus sagt das zu Nikodemus. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand vom Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Vom Neuen geboren werden. Das ist, was Marx wollte für die neue Gesellschaft. Neue Menschen. Marx hatte sich in der Jugend mit Jesus Christus auseinandergesetzt und eine Biografie Jesus Christus so mit 18 Jahren als Abiturient geschrieben. Ne, als er in Trier zum Gymnasium ging, hat er einen Aufsatz über Jesus Christus. Er wollte Theologie studieren. Schließlich hat die Entscheidung getroffen und Philosophie studiert und schließlich ist Atheist geworden. Das ist also der Werdegang von Marx. Interessant, von einem gläubigen Protestant, der war also, die Eltern waren Juden, aber die Eltern sind konvertiert zum Protestantismus, weil die Eltern haben gerechnet, dass es als Protestanten vielleicht weniger Probleme in Deutschland der damaligen Zeit hätten. Und deswegen hat er diese Biografie über Jesus Christus geschrieben. Und es ist interessant zu lesen, was der junge Marx über Jesus meinte. Es ist erstaunlich, wie gläubig er war. Auch Darwin hat Theologie studiert. Bitte? Darwin auch. Hat Theologie studiert. Und später, allmählich, hat sich von den Gottesglauben entfernt, besonders als er einige Schicksale erlitten hat in seine eigene Familie. Es gibt also eine sehr interessante Beschreibung von diesem Werdegang von Darwin und die Auseinandersetzung mit Captain Fitz Roy von der British Navy, als sie in Südamerika waren. Sie waren lange Zeit in der Südspitze von Südamerika am Kap Horn und benachbarte Inseln, haben die ganze Kartografie dort gemacht. Und er kam auf die Evolutionstheorie eigentlich in diese Gegend, als er die Ureinwohner von Südchile betrachtete und glaubte er, dass sie so primitiv wären, dass sie nicht Englisch lernen könnten. Und er brachte 6 von diesen Ureinwohnern in diesen Schiff von His Majesty mit, Her Majesty, war noch nicht Königin Victoria. Und er brachte eine von diesen Indianern, bekam der Name Jemmy Button. Und sie waren kurze Zeit in England und nach kurzer Zeit schon auf der Schiffreise. Und als sie nach England kamen, haben sie Englisch gelernt. Und Darwin war so erstaunt, dass er das nicht glauben konnte. Diese Indianer wurden dann Königin Victoria vorgestellt. Nicht wahr? Und das war die große Sensation der Londoner Gesellschaft. Selbstverständlich, sie kamen nicht nackt. Jeder bekam so einen Frack und kamen so in europäische Kleider vor Königin Victoria. Also nackte Indianer. Sie sind in Südamerika nackig gelaufen, bei 2 Grad minus oder 2 Grad plus. Sie haben sich nur mit Fett von Seelöwen den ganzen Körper zugedeckt. Und die haben fürchterlich gestunken, so sagen die Berichte von Darwin und von Fitzroy. Nicht wahr? Und sie im Schiff mussten sie sich kleiden und waschen. Sie wurden also gründlich geschrubbt, bis man den ganzen Fett weg hatte. Also. Aber auf jeden Fall, Darwin war so erstaunt, dass einige Jahre später, als die Patagonian Mission Society einige Missionare nach Südamerika schickte und Jimmy Button war konvertiert zum anglikanischen Kirche, wurde Christ. Man schickte Geistliche der englischen Kirche in einen besonderen missionarischen Auftrag und die wurden von den anderen Indianern, die Heiden waren, ermordet. Man schickte wieder einen Missionar nach Südamerika und Darwin spendierte 100 englische Pounds, um diese missionarischen Projekte und der Indianer zu unterstützen. Also nachdem er sein Buch geschrieben hatte über den Ursprung der Arten. 1882 ungefähr. Und das steht es gibt ein Archiv in der Public Record Office in London, das ist so wie der Bundesarchiv in Koblenz, nicht wahr? Wo eine Akte von dieser Missionsgesellschaft ist und eine Quittung mit der Spende von Charles Darwin. Das weiß man heute nicht mehr. Aber Darwin hat sich manches überlegt in seinen letzten Tagen. Hier sagt also Jesus zu Nikodemus, er antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand vom Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus spricht die Unmöglichkeit. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutterleib gehen und geboren werden? Und Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, das ist Amen, Amen auf Griechisch, Amen, so sei es, so sei es. Ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das heißt, die Taufe im Wasser ist gemäß den Aussagen Jesu Christi eine Voraussetzung, um in das Reich Gottes zu kommen. Ohne dem geht es nicht. Zweimal Amen, Amen, so sei es, so sei es. Wenn jemand nicht geboren wird, aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das heißt, wenn ich Interesse habe an das Leben, was Gott anbietet, wenn ich Interesse habe, dass dieses Verdammungsurteil von mir weggeht, wenn ich Interesse habe, dass meine Verfehlungen und Unzulänglichkeiten vergeben werde und dass ich ein anderer Mensch werde, muss ich vom Wasser und vom Geist wiedergeboren werden. Also vergessen wir nicht nur die Wassertaufe, auch die Geistestaufe. Es ist eine Voraussetzung. Und das heißt, mit der Geistestaufe werden wir mit einem Bereich konfrontiert, den wir morgen etwas näher untersuchen werden. Nicht wahr? Was bedeutet diese Geistestaufe und wie kann Gott mich von innen her erneuern? Ne? Weil vergessen wir nicht, ich kann von mir aus das Gesetz nicht gehorchen. Das haben wir schon geklärt. Und das ist eine allgemeine Feststellung, die ich machen kann, ohne gläubig zu sein. Ne? Ich kann auch der Tod feststellen, ohne gläubig zu sein. Und kann ich diese Verdammungsurteil, die über uns alle Menschen hängt, ohne gläubig auch feststellen. Ne? Wenn ich denke, die Wirtschaftskrise, die wir jetzt begegnen, oder die Ölkrise, oder die Zukunft der Industrienationen und so weiter, die Umweltprobleme, die Erderwärmung und alle diese Sachen betrachte, merken wir, wir sind so in einer Einbahnstraße und wir wissen nicht, wie wir aus dieser Einbahnstraße herauskommen können. Wir dachten, dass durch den Fortschritt möglich wäre, alle diese menschlichen Probleme zu lösen. Und wir sind zu der Überzeugung gekommen, und da sagen uns manche junge Leute, no future, no future. Wir haben am Anfang gelacht über die Punks, aber die haben uns etwas Wahres gesagt. So wie die Gesellschaft glaubt, ihre Probleme zu lösen, es gibt keine Zukunft. Ne? Und dann muss ich mich besinnen, ob es doch nicht die Antwort in diesem Buch steht. Und daher ist es gut, dass ich mich auch auseinandersetze mit der Glaubwürdigkeit dieses Buches. Inwieweit kann man dieses Buch vertrauen? Darüber werden wir morgen sprechen. Wir wollen in diesem Augenblick dieses Thema abschließen, damit es Möglichkeit gibt, auch einige Fragen zu stellen. Ich habe versucht, ein bisschen kürzer zu reden, damit wir mehr Zeit haben für Fragen. Und ich bin gerne bereit, diese Fragen zu beantworten. Wenn es Fragen gibt. Ne?
Ja, wenn man manchmal mit Leuten spricht, dann wird ja immer wieder gesagt, ach, irgendeine Lösung finden die schon.
Ne? Das ist unsere Hoffnung. Genau, interessanterweise, wenn wir alle Berichte lesen, die heute in Erscheinung treten, alle Berichte der Wissenschaftler, eigentlich, es gibt keine Lösung. Ich habe vorgestern einen letzten Bericht gelesen von einem bekannten wissenschaftlichen Institut in Bezug auf das Klima. In Deutschland muss man sich gewöhnen, dass im das Jahr 2050 ungefähr etwas 2,5 Grad mehr Temperatur erleiden wird und dass die Regenfälle und die Katastrophen viel häufiger vorkommen würden als früher. Und interessant, vor ein paar Tagen nur haben wir in dem Fernsehen gesehen, welche Verwüstungen diese Stürme plötzlich in Europa überall hinterlassen haben. Und plötzlich in Philippinen und auch in den USA und in Chile und
in der Schweiz.
Plötzlich. Ne? Etwas, was man in der Schweiz wenig kennt. In der Schweiz passiert fast nie was. Deswegen, in der Schweiz kommt nichts in den Nachrichten. Wir wissen heute, und das ist eine Bimsenwahrheit der Journalisten, dass nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind. Die lassen sich verkaufen. Gute Nachrichten lassen sich nicht verkaufen. Deswegen, was gibt es in der Zeitung immer? Nur Katastrophen. Und was gibt es im Fernsehen immer? Ebenso. Zum Beispiel, als diese Katastrophe war in Südostasien.
waren 3 Wochen lang im Fernsehen, jeden Tag Berichte über diesen Tsunami und dies und jenes. Und wenn man einen Toten begraben hat und plötzlich wurde der Altbundeskanzler Kohl gefragt, der auch Urlaub dort gemacht hatte, und dies und jenes, nicht wahr? 3 Wochen lang. Wenn diese Nachricht, wenn wieder eine Katastrophe kam, waren wieder alle, hat man vergessen, diese andere Katastrophe. Man ging in eine andere Richtung. Aber wer spricht jetzt über den Wiederaufbau in Südostasien? Keine Berichte. Also die guten Nachrichten kommen nicht im Fernsehen und auch in den Zeitungen nicht. Ja, ja, also hier steht es. Ne? Das Reich Gottes kann ich nicht sehen, ohne wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Und dann steht, ich muss mit Christus verbunden sein, in seinen Tod und in seine Auferstehung. Und diese Verbindung geschieht durch den Glauben. Das heißt, ich muss glauben, dass wenn ich mich taufen lasse, mit Christus in seinem Tod verbunden bin und aus dem Tod zu einem neuen Leben auferstanden bin. Das heißt, es hängt von meinem Glauben ab. Es hängt nicht von dem Glauben von dem, der da tauft, sondern von dem Glauben, der getauft wird. Ne? Da gibt es also einen wesentlichen Unterschied in Bezug auf den Kindertauf. In der Kindertaufe, wer da glaubt, ist vielleicht der Pfarrer oder der Priester, der die Taufe durchführt. Aber das Kind glaubt nicht. Ich kann sagen, dass der Pfarrer gläubig ist, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Ich möchte auch nicht in Abrede stellen, dass die Eltern es gut gemeint haben. Die Eltern wollten über dieses Kind einen Segenswunsch bringen oder sowas. Aber Taufe im biblischen Sinne war es nicht. Weil wenigstens der Glaube als Voraussetzung gefehlt hat. Außerdem, ob die Handlung, das wollen wir einen anderen Tag untersuchen. Ich weiß nur, es geht nur um das Thema, so das Glauben vor der Taufe. Für ein kleines Kind funktioniert nicht.
Aber wenn kleine Kinder sterben,
bitte? Ja, ja, wenn die Kinder sterben. Ja, ja. Aber da muss man immer das Problem der liebe Gott lassen. Nicht wahr? Was wird er mit den Kindern machen, die nicht getauft worden sind? Die Bibel gibt keine Antwort.
Jesus sagte, also der Kinder ist das Reich Gottes. Ihnen gehört das Reich Gottes. Das heißt, sie waren Kinder.
Und dann sind alle Kinder rettet. Aber dafür brauche ich einen Zusatztext in der Bibel. Ne, also es gibt diesen Text in der Bibel nicht. Das heißt, wie Gott das Problem zum Beispiel der Kinder, die in Saudi-Arabien geboren werden, nicht wahr? Lösen wird, keine Ahnung, in der Bibel steht nicht. In der Bibel steht nur in Bezug auf den Mensch, der informiert ist. Deswegen der Auftrag, gehe hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium alle Völker. Ne? Also, oder mache zu Jünger alle Völker. Und um Jünger zu machen, gemäß der Aussagen Jesus Christus, muss man am Wort bleiben. Und ein Kind kann auch nicht lesen und schreiben, kann nicht am Wort bleiben. Ne? Also lesen wir das vielleicht als Zusatzinformation. Matthäus, Kapitel 28. Matthäus, Kapitel 28. Vers 18 bis 20. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt Jesus Christus. Darum geht hin und mache zu Jünger alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wie kann ich zu Jünger alle Völker machen? Wie wird man Jünger? Ne, das ist die grundlegende Frage. Wie wird man Jünger?
Jesus Christus antwortet selbst auf diese Frage in Johannes Kapitel 8. In Johannes Kapitel 8, Vers 31 und 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihm glaubten. Also diese Juden waren Gläubige. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wie wird man Jünger Jesu? Wenn man am Wort bleibt, an dem, was Jesus Christus gesagt hat, dann hat Jesus Christus gesagt, dass wir getauft werden sollten. Ja oder nein? Ne? Selbstverständlich haben wir schon gelesen. Das heißt, wenn ich höre das und tue ich das nicht, bin ich Jünger oder bin ich nicht? Bin ich nicht. Nicht wahr? Und das heißt, wenn ich höre und ich sage, ja, tatsächlich, ich werde das tun, da werde ich Jünger. Und wenn ich Jünger bin, werde ich die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit macht mich wiederum frei. Und wer den Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Das heißt, um frei zu werden, muss ich diese innige Beziehung mit Jesus Christus haben. Ja, bitteschön.
Wir haben Römer 5 gelesen. Bis zu einem Satz, der mich erschreckt, den haben wir nicht gelesen. Also wir sind alle Sünder, gut, nicht gut, aber so ist es. Und dann Römer 5, Vers 20. Das Gesetz aber kam noch hinzu, damit die Übertretung sich häufe. Das klingt für mich so, als hätte Gott uns noch möglichst viele Steine in den Weg gelegt, damit wir auch ganz bestimmt stolpern. Wie ist es?
Selbstverständlich. Das Gesetz kam, um uns zu zeigen, dass wir durch Halten des Gesetzes nicht gerecht werden konnten. Ne? Weil jemand konnte reklamiert haben, gut, also wir, wenn wir ein Gesetz hätten, da könnten wir uns bessern. Aber das Gesetz verursacht keine Besserung im Menschen. Sonst die Gesetze der Bundesrepublik, wir bezahlen ein Parlament, das Gesetze herausgibt, und deswegen werden die Bundesbürger nicht besser. Wir bekommen mehr Polizisten. Und das genehmigt das Parlament auch. Das heißt, die ganze Apparatur der Bundesrepublik macht nicht bessere Bundesbürger. Und je mehr Gesetze wir haben, desto schlechter Menschen wir haben. Weil die Gesetze werden gemacht, weil die Menschen immer versuchen, durch irgendeine Hintertür das Böse zu machen. Ja oder nein? Verstehen wir das? Das ist unser Problem. Wenn wir sehen werden, die Sammlung der Gesetze der Bundesrepublik, das ist eine Bibliothek, niemand kennt alle Gesetze der Bundesrepublik. Es wird aber vorausgesetzt, dass sie es alle kennen. Also, ich empfehle Ihnen ein Jurastudium.
Ich habe eine Frage im Zusammenhang mit der Taufe zu dem Vers, lasse die Kinder zu mir kommen.
Ja, selbstverständlich. Lasse die Kinder zu mir kommen. Das ist eine Einladung. Vergessen wir nicht, dass auch Kinder bezeichnet werden, alle, die durch den Glauben Kinder Gottes geworden sind. Wir lesen das im 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3. Vers 1 bis 3. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Deswegen, darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, aber ich habe noch nicht offenbart, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbart wird, werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihm hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist.
Das heißt, diese Aussage Jesu Christi muss man in zwei Richtungen verstehen. Damit die Kinder kommen können, müssen sie gehen. Ja oder nein? Nicht wahr? Es handelt sich um Kinder, die laufen können. Also Kinder, die schon etwas verstehen. Sollen wir die Kinder von Gott fernhalten oder zu Gott kommen lassen? Das ist auch eine wichtige Entscheidung in der Gemeinde. Es gibt Gemeinden, die die Kinder in einen anderen Raum relegieren. Die lassen sich gar nicht, weil sie stören während der Predigt zum Beispiel. Zu denen würde Jesus Christus sagen, lass die Kinder zu mir kommen. Nicht wahr? Weil manche Leute glauben, dass man in dem Saal so einen großen Respekt haben muss, dass sie Kinder verhindern sollten. Sie sollen woanders gehen, damit nicht die Predigt stören. Ich freue mich immer, wenn Kinder mitwirken, auch in einer Kurzbibelschule. Es ist nicht nur für Erwachsene, es ist auch für Kinder gedacht. Warum? Weil die Kinder haben im begrenzten Maße auch das Verständnis für einiges. Und sie können in diese Richtung, in Richtung des Glaubens auch erzogen werden. Die Kinder, es ist interessant festzustellen, dass Kinder, die getauft werden, vor dem 12. Lebensjahr, 75% dieser Kinder bleiben treu zu der Entscheidung, was wir sie getroffen haben. Dagegen, wenn diese Kinder nicht vor diesem Alter getauft worden sind, sondern später, nur 20% von diesen Kindern lassen sich taufen überhaupt. Das sind so interessante Studien diesbezüglich. Und deswegen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht verhindern, dass die Kinder Entscheidungen treffen, wenn sie Entscheidungen treffen wollen. Wir sollen diese Entscheidung nicht erzwingen. Das ist etwas anderes. Sondern wenn ein Kind eine Entscheidung trifft, sollen wir uns nicht dagegen setzen. Weil wir wissen nicht, wie aufrichtig dieses Kind meint oder nicht. Meine Tochter wollte mit 11 Jahren getauft werden. Ich habe gesagt, zuerst musst du Bibelstunden nehmen. Papi, aber ich liebe Jesus Christus. Ich möchte. Du sagst immer wieder, dass die Leute sich taufen lassen sollten. Ja, habe ich gesagt, aber du musst ein bisschen mehr lernen. Sie bekam Bibelstunden, aber danach sagte, ich habe schon die Bibelstunden, also jetzt lasse ich mich taufen. Mit 11 Jahren. Und ich konnte nicht dagegen tun. Ich habe ihr als letztes Argument gesagt, wenn du dich taufen lässt, du hörst auf, meine Tochter zu sein. Und sie war ganz erschrocken. Ja, sagte, weil du einen anderen Vater gewählt hast. Du hast Gott als Vater gewählt. Das heißt, wenn du danach zu mir kommst und sagst, Papi, ich möchte gern in ein Fest geben, ich kann dir kein Erlaubnis geben, da musst du mit deinem anderen Vater sprechen, ob er dir Erlaubnis gibt. Ne? Ich kann dir nicht sagen, ja oder nein, ich bin nicht mehr zuständig dafür. Musst du immer mit ihm sprechen. Also ich höre in diesem Augenblick auf, dein Vater zu sein. Aber sie sagte, kann ich aber dir trotzdem Papi sagen? Sie ist dem Vater im Himmel treu geblieben. Ich war bis jetzt, kann ich das sagen. Aber verstehen wir, das ist auch mein Sohn. Und jetzt, vor ein paar Wochen wurde mein älterer Enkelsohn mit 13 Jahren getauft. Auch er nahm seine Entscheidung ganz allein. Also deswegen, wir dürfen die Kinder, wenn sie schon das Bewusstsein haben und klar haben, nicht hindern, dass sie eine Entscheidung für Gott treffen. Aber dafür müssen die Kinder zuerst glauben. Gut, ich glaube, wir haben genug geredet für heute. Morgen ist ein anderer Tag und wir haben Arbeitstage, daher enden wir ein bisschen früher, als was vorgesehen ist. Ne?
Pastor Sträter hat seinen Job an mich abgetreten.
Gut.
Herr Abbas Cordelia, ganz herzlichen Dank für alles, was wir heute Abend gelernt haben und auch für alles, das, was wir noch so nebenher erfahren haben. Das hat gesagt, so ganz spannend. Vielen Dank.
Bitte schön.
Ja, das ist, wie vorhin schon gesagt wurde, das offizielle Ende des Abends, bei dem man schon nach Hause möchte oder muss, weil der Weg weit ist oder weil Sie oder ihr morgen früh aufstehen müsst. Dann eine gute Heimfahrt. Allen anderen auch eine gute Heimfahrt, aber vielleicht vorher noch eine Kurve an unseren Tisch mit Vitaminen und Getränken. Und unter uns, morgen gibt es Äpfel. Aber kein Apfelkuchen. Und dann möchte ich noch zum Schluss mit allen beten. Großer Gott, wir wissen es alle. Das Gute, das wir tun wollen, das tun wir häufig nicht. Und das Böse, das wir nicht tun wollen, da geraten wir doch immer wieder rein. Wir stehen uns immer wieder selbst auf den Füßen. Und ich danke dir dafür, dass du uns durch Jesus Christus erlöst hast von den Folgen unseres eigenen Tuns. Ich bitte dich, lass uns nah an Jesus bleiben, damit wir vielleicht doch weniger von dem Bösen tun und mehr das Gute. Lass uns in Jesus leben und wenn sich jemand noch nicht entschieden hat, dein Geschenk anzunehmen, dann sprich du mit ihm oder mit ihr. Denn wir kriegen es geschenkt und vielleicht wissen wir es deswegen manchmal gar nicht richtig zu schätzen. Ich danke dir für das Geschenk der Erlösung, für das Geschenk, mit dir leben zu dürfen, für das Geschenk, das Leben mit dir genießen zu dürfen. Ich bitte dich für alle, die hier sind, dass du uns auf unserem Heimweg begleitest und dass du uns morgen wieder sicher hierher bringst, denn wir möchten